Vierter Advent. Ich habe eine klassische Adventspredigt vorbereitet. Lasst uns mal überlegen, was bedeutet die vierte Kerze? War ein Scherz, ich habe eine ganz andere Predigt vorbereitet. Vielleicht hast du eine vierte Adventspredigt gewünscht. Vielleicht ist es nicht die Predigt, die du dir gewünscht hast, aber vielleicht die Predigt, die du brauchst. Wir sind in der Serie Der König kommt. Und wir hatten schon zwei Gottesdienste. Wir hatten den ersten Gottesdienst mit Andy, wo er über diese Sehnsucht gepredigt hat. Er hat dieses C.S. Lewis-Zitat benutzt, wo er sagt, wenn wir eine Sehnsucht haben, die wir hier nicht auf der Welt stillen können, dann ist es wahrscheinlich so, dass wir für eine andere Welt gemacht sind. Er hat über Heidi gepredigt. Er hat über diesen Ort, dieses Heimweh gepredigt. Und dann hatten wir letzten Sonntag Janis, der mir mein Thema geklaut hat, kann man nicht anders sagen. Ich bin vor 3 Wochen zu ihm gekommen und habe gesagt, Janis, ich weiß, über was ich sprechen will. Ich will über die 10 Jungfrauen predigen. Und er so, nein, willst du nicht. Und ich war so, doch, werde ich. Und er so, nein, willst du nicht. Und dann haben wir uns gegenseitig an den Haaren gezogen, bis einer gewinnt. Ich weiß gar nicht, was es zu lachen gab. Und er hat über die 10 Jungfrauen letzten Sonntag gepredigt, er hat gewonnen. Und er hat darüber gesprochen, dass wir bereit sein müssen, dass wir Öl brauchen, uns Öl kaufen sollen, dass Jesus wiederkommt und seine Gemeinde, seine Braut zu sich holen möchte. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, schau sie dir an auf YouTube oder bei dem Podcast gibt es sie jetzt auch. Und ich habe den Titel für meine Predigt gewählt, Der einzige Weg. Oder wie manche sagen würden, der einzigste Weg. Und ich möchte ganz am Anfang anfangen in der Bibel. Allererstes Buch, allererster Vers. Gott schuf Himmel und Erde. Und schnell liest man da irgendwie drüber weg. Aber man muss verstehen, dass es in dem Part nicht darum geht, dass Gott die braune Erde und den blauen Himmel schuf, sondern er hat 2 Orte geschaffen. Er hat diesen himmlischen Raum, diese himmlische Dimension, die himmlische Welt geschaffen, wo er und seine Engel zu Hause sind. Und er hat diesen irdischen Ort geschaffen, wo wir leben, die physisch ist, die Naturgesetze hat, wo er uns reingesetzt hat. Und er hat es so geschaffen, dass wir gemeinsam mit ihm, und zwar diese Welten sind irgendwie verbunden und es ist schwer sich vorzustellen, deswegen habe ich was gebaut. Ich habe es nicht ganz alleine gebaut, aber ich habe meinem Papa versprochen, dass ich nicht sage, wer mir geholfen hat. Oh, nein, nein, das soll so, entspannt euch. Ich hab's gleich. Das zählt nicht zur Predigtzeit übrigens. Könnt ihr es sehen? Versteht ihr es? Dachte ich mir. Also ich stelle es hier ein bisschen näher. Ha! Wir haben den Himmel, die weiße Fläche, und wir haben die Erde, die grüne Fläche. Die 2 Räume wurden so geschaffen, dass sie sich perfekt überlappen. Sie wurde so geschaffen, dass sie zusammen existieren. Perfekte Harmonie, perfekte Einheit. Wir lesen in der Bibel, in der Kühle des Abends wandert Gott durch den Garten. Er war bei den Menschen. Das war von Anfang an der Plan. Und dann hat Gott den Menschen mit was ausgestattet, das nennt sich der freie Wille, der sehr entscheidend ist. Der freie Wille ist das Kostbarste, was wir haben, weil man kann niemanden dazu zwingen, jemanden zu lieben. Funktioniert nicht. Kennt ihr den ersten Satz von ChatGPT, den ihr als Antwort bekommt? Ich hasse diesen Satz. Der erste Satz lautet immer nämlich so, wow, toll, dass du dir diese Frage gestellt hast. Das ist sehr wichtig. Klasse, dass du dir darüber Gedanken machst. Das sind Komplimente, die mir sagen sollen, wie cool es ist, dass ich gerade mir über ein Thema irgendwelche Sorgen mache oder Gedanken mache. Aber es ist natürlich fake, es ist nicht echt. Es ist erzwungene Komplimente, erzwungene Liebe sozusagen. Die gibt mir gar nichts. Und Gott hatte die Wahl, okay, mache ich so einen ChatGPT-Menschen, der mir immer sagt, was ich hören will, oder schaffe ich ihn einen Menschen mit einem freien Willen, der mich aus freien Stücken lieben kann. Er hat sich zum Glück für Zweiteres entschieden, weil er möchte eine liebevolle, eine echte, eine reale Beziehung mit den Menschen haben. Das war von Anfang an sein Plan. Und wir kennen die Geschichte, der Mensch nutzt diesen freien Willen und bricht das eine Gebot, was Gott ihm gegeben hat. Die Sache ist auch, dass Gott der Einzige ist, der sagen kann, wie die Regeln sind. Er ist der Einzige, der so gerecht und so liebevoll ist, dass er Moral definieren kann. Er kann sagen, das ist gut, das ist schlecht. Das hat er gemacht und der Mensch hat sich dafür entschieden, diese Regeln zu brechen, weil er wusste es besser. Und dann passiert was Verrücktes mit diesen zwei Welten. Die himmlische Welt, sie trennt sich von der irdischen Welt. Es funktioniert, Papa. Sehr gut. Warum? Der Mensch bringt durch seine Entscheidung, bringt er Ungerechtigkeit. Er wird verführt, natürlich, aber er bringt was Finsteres an einen Ort, wo eigentlich nur Licht ist. Und das Problem ist, dass Finsterheit oder Finsternis, so ist das Wort, nicht bestehen kann im Licht. Aber Gottes Plan war, dass wir für immer mit ihm zusammen sind. Also musste er die Entscheidung treffen, diese himmlische Welt von der irdischen zu trennen, weil wir sonst für immer von ihm getrennt gewesen wären. Im Alten Testament gab es dann immer wieder Momente, wo die himmlische Welt so ein bisschen auf die irdische Welt übergelappt hat. Bundeslade, im Tempel. Gott kommt zu den Menschen. Sehr besondere Momente, aber die Menschen haben es nicht geschafft, gut damit umzugehen. Es war nicht die Lösung, die geklappt hat. Also hat es einen anderen Plan gebraucht, weil das ja immer noch der Zustand war. Und Jesus kommt zum ersten Mal. Der Vater schickt seinen Sohn auf diese Welt mit einer ganz klaren Mission. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Jetzt habe ich die Weihnachtsconnection abgehakt. Seine Mission war klar. Er sagt in Johannes 3,17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Johannes 12,47, Jesus spricht selbst, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Als Jesus das erste Mal gekommen ist, da kam er als Arzt, da kam er als Hirte, da kam er als Retter. Das war seine Mission, die Menschen zu sich zu führen, in Nachfolge zu rufen, für sie zu sterben, dass der Weg wieder frei ist zum Vater. Und in diesem Moment bricht diese Gnadenzeit an. Jesus ist am Kreuz gestorben und Reich Gottes bricht an auf dieser Welt. Aber es ist noch nicht ganz da. Es ist schon jetzt, aber auch noch nicht komplett da. Und die ganze Bibel, also ich fange den Satz anders an, diese Verse, die ich vorgelesen habe, die zeigen seine Mission. Aber Johannes 12,47 geht weiter mit Vers 48. Da sagt Jesus, wer mich ablehnt und das, was ich sage, nicht annimmt, der hat seinen Richter damit schon gefunden. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn an jenem letzten Tag verurteilen. Warte, was? Ein Vers vorher sagt Jesus noch, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Und einen Satz später sagt er, wir haben unseren Richter in ihm gefunden und am letzten Tag werden Menschen verurteilt werden. Es gibt also eine Spannung zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen. Jetzt kann man natürlich versuchen, das zu wegargumentieren. Ja, wenn Jesus kommt, das zweite Mal, das ist ja alles dann nicht so. Aber die Bibel ist ziemlich klar und Jesus selbst ist extrem klar. Er wird wiederkommen in Herrlichkeit mit all seinen Engeln, aber mit einer anderen Mission als beim ersten Mal. Diesmal kommt er nicht als Retter, für manche schon, aber diesmal kommt er als Richter. Und den Part dürfen wir einfach nicht weglassen, wenn wir darüber reden, dass der König kommt. Damit ihr es mir glaubt, Johannes 5, 22, der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Apostelgeschichte 17, 31, Gott wird die Welt richten durch einen Mann, den er bestimmt hat. 2. Timotheus 4, 1, Christus wird Lebende und Tote richten. Lass uns eine Bibelstelle anschauen, Matthäus 25, 31 bis 46. Hier spricht Jesus. Lori, kannst du mir helfen und das lesen? Und ich unterbreche dich einfach immer wieder, wenn ich was dazu sagen will. So wie zu Hause. Du darfst.
Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist.
Stopp. Er kommt und es steht immer wieder so in der Bibel. In all seiner Herrlichkeit. Und wir werden es nicht verpassen. Also es wird eine laute Posaune davor geben und die ganze Welt wird es sehen. Ich finde es schön, dass er sich selber hier auch, es passt zu unserer Serie, dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Und dann wird es spannend. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Wir sind wieder am Start. Da, wo Gott Himmel und Erde geschaffen hat, sein Plan ist der gleiche Auftrag, den die Schafe, die Christen hier bekommen, ist, das Reich in Besitz zu nehmen. So, er denkt immer noch an diesen Zustand. Das ist sein Plan. Und wir kriegen sogar den gleichen Auftrag, in Besitz zu nehmen. Aber, da sind wir noch nicht. Aber es ist interessant, weil er zum Anfang an in dieser Stelle klar macht, was sein Ziel ist, wenn er wiederkommt als Richter. Dann erklärt er, wie er richten wird. Lori?
Matti? Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihn die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen,
jetzt wird's tough.
Geht weg von mir. Ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen.
Wenn Jesus wiederkommt, bei seinem zweiten Kommen, das sind seine Worte, das ist der Jesus, der hier an der Wand steht. Bei seinem zweiten Kommen, da gibt es kein weiteres Evangelisationsangebot. Es gibt keine Schonzeit mehr, es gibt keine verborgenen Entscheidungen mehr, es kommt alles ans Licht. Jetzt ist die Zeit der Gnade, dann ist die Zeit des Gerichts. In Johannes 5, 22 sagt Jesus über sich selbst, mein Urteil ist gerecht. Ich war auf dem Geburtstag von Luke, von Lukas Fettig, vor 9 oder 10 Jahren. Und er hat so in unserem alten Freundeskreis, haben wir so gefeiert. Und es wurde später und ich stehe draußen, frische Luft schnappen. Und dann kommt ein guter Freund von mir vor mich, der hatte schon kräftig einen im Tee. Und ich kenne ihn mein Leben lang. Und er fängt an, mir draußen auf der Terrasse Fragen über meinen Glauben zu stellen. Und er landet bei einer Frage, die sehr tough ist für uns Christen. Wo wir irgendwie auch manchmal Probleme haben, Antworten zu finden. Und er fragt mich, Marv, wenn dein Gott so gut ist, warum komme ich dann in die Hölle? Wenn ich nicht an ihn glaube. Warum muss dein Gott denn überhaupt richten? Die Bibel spricht davon, dass Menschen Gottes Zorn abbekommen. Das ist so tough. Und ich versuche uns heute, das mal zu erklären, warum das notwendig ist. Dass, falls euch mal die Frage gestellt wird oder ihr selber euch die Frage stellt, vielleicht eine kleine Antwort darauf habt. Das Wichtigste ist, Gott hasst Ungerechtigkeit. Er hasst das Böse, weil er vollkommen gut ist. Und wir dürfen auch Gottes Zorn nicht mit unserem menschlichen Zorn verwechseln, weil unser menschlicher Zorn ist irgendwie launisch. Unser Zorn ist manchmal aus Emotionen heraus, manchmal auch mal auf dem Tisch und sagt, jetzt reicht's mir aber. Das ist nicht Gottes Zorn. Gottes Zorn ist kontrolliert. Gottes Zorn ist rein, es ist ein juristischer Zorn, wie eines Richters, der das Gesetz aufrechterhält. Okay, warum ist Gericht notwendig? Mein erster Punkt, Gottes Gericht ist die Reaktion eines liebenden Gottes auf echte Ungerechtigkeit. Ich lese nochmal vor. Gottes Gericht ist die Reaktion eines liebenden Gottes auf echte Ungerechtigkeit. Tim Keller sagt, je größer die Liebe, desto größer ist die Fähigkeit zum gerechten Zorn. Wenn Gott die Menschen liebt, so wie wir es in der Bibel lesen, dann muss er auf Böses, auf Ausbeutung, auf Ungerechtigkeit reagieren. Ein Gott, der niemals richtet, ist nicht liebevoll, er ist gleichgültig. Liebe ohne Zorn ist billige Sentimentalität. Wenn du ein Kind hast, dann wirst du wütend, wenn dein Kind misshandelt wird. Wenn du nicht wütend wirst, dann zweifle ich an deiner Liebe für dein Kind. Ein liebender Gott muss darauf reagieren, wenn Ungerechtigkeit passiert. Mein zweiter Punkt ist, ohne Gericht gibt es keine Hoffnung auf Gerechtigkeit. Miroslav Volf sagt, nur wenn Gott letztlich richtet, können Menschen auf Rache verzichten. Wenn es kein Gericht gäbe und sich niemand darum kümmert, dann müssen die Opfer selbst Vergeltung suchen. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn wir das alle machen würden. Wie viel besser ist es, dass jemand richtet, der fair ist, der liebevoll ist und der Gut und Böse definiert hat. Eine Welt ohne endgültiges Gericht ist eine Welt ohne bleibende Gerechtigkeit. Und mein dritter Punkt: Ohne Gericht wäre Gott moralisch fragwürdig. Wenn er Gewalt und Korruption und Verrat und Unterdrückung nie richten würde, dann würde er auch die Opfer nicht ernst nehmen. Unrecht wäre ihm egal und seine Moral wäre absolut bedeutungslos. Gericht ist der einzige Weg auf eine Welt mit bleibender Gerechtigkeit. Und das Spannende ist ja, dass dieses Thema gerne wegargumentiert wird. Weil wir mehr darüber empört sind, dass Gott richtet und das Böse hasst, als dass wir das Böse hassen. Weil der Skandal ist eigentlich nicht, dass es Gericht gibt. Der Skandal ist, dass es Gnade gibt. Weil wenn Gott gerecht ist, dann muss er richten. Dass Gott dennoch rettet, ist reine Gnade. Der Skandal ist nicht, dass es Gericht gibt, sondern dass es Gnade gibt. Okay, vielleicht haben wir jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkle, warum Gott richten muss. Außerdem, wenn du mir nicht glaubst, die Bibel ist voll damit im Neuen Testament, dass Jesus wiederkommt und richtet. So gut kannst du gar nicht argumentieren, dass das nicht passiert. Dann ist jetzt die Frage nach der Matthäus-Stelle, wie er richtet. Weil wir haben eins, wenn du schon länger hier am Start bist, dann weißt du, also wir werden ja nicht an unserer guten Taten gerichtet. Oder? Wir haben ja keine Werksgerechtigkeit. Sonst kommen ja auch Leute in den Himmel, die einfach nur Gutes tun. Das Spannende ist, die Werke sind der Beweis und nicht der Grund der Rettung. Die Bibel sagt, Glaube ohne Taten ist tot. Es muss doch eigentlich so sein, dass unser Glaube an Jesus uns zu guten Taten drängt. Wenn du an Jesus glaubst und es nicht passiert, dann sagt die Bibel, Glaube ohne Taten ist tot. Gerichtet wird nach deinen Taten, gerettet wirst du durch deinen Glauben. Was passiert mit den Menschen, die nicht glauben? Es gibt dieses berühmte Zitat, es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe sagt, Menschen, die sagen, Herr, dein Wille geschehe. Und Menschen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Wir haben freien Willen. Und C.S. Lewis sagt, die Hölle ist das größte Monument Gottes, das für den freien Willen des Menschen steht. Nichts beweist so sehr, dass wir einen freien Willen haben, wie die Hölle. Da müssen wir ganz kurz durch, weil ich will nicht, dass irgendjemand sagt, das habe ich nicht gewusst. Wie beschreibt die Bibel diesen Ort? Dieser Ort ist die bleibende Konsequenz nach dem Gericht. Ein Ort ohne Gott. Sie zeigt den menschlichen Willen ohne Gott. Das wird da zum Vorschein kommen für immer. Menschen leben dort in einem Zustand völliger Isolation von dem, was sie am meisten brauchen. Und die Bibel benutzt Bilder wie unauslöschliches Feuer. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Äußere Finsternis zur ewigen Strafe. Die Hölle ist nicht der Ort, wo Metal läuft und alle machen die coolen Dinge, bei denen die Kirche sagt, das dürft ihr nicht. Es ist ein Ort absoluter Finsternis, voller Heulen und Schmerzen. Ich weiß nicht, ob du ein Fan bist vom Dunkeln, wenn du im Dunkeln bist. Ich bin kein Fan vom Dunkeln. Ich bin auch kein Fan davon, am Ort zu sein, wo Leute heulen und Schmerzen haben und ich selber Schmerzen habe. Beides kombiniert für immer, stelle ich mir ganz schön schlimm vor. C.S. Lewis hat auch den Gedanken, dass die Hölle sich ausdehnt, nicht weil mehr Menschen hinzukommen, sondern weil die Menschen sich in der Hölle voneinander entfremden. Okay, aber kann Gott nicht einfach allen Menschen vergeben? Hat nicht irgendwie jeder eine gute Seite? Es gab eine einzige Person, eine einzige, die gut war. Und ich finde es so spannend, weil wenn wir ans Kreuz denken, Jesus ist die Person, die gut war, wenn wir ans Kreuz denken, dann sehen wir diesen schmerzhaften Tod, diesen fürchterlichen Tod, den er durchgegangen ist. Aber in der Vorbereitung wurde mir ganz neu bewusst, er hat nicht nur diese körperlichen Schmerzen gehabt, sondern er hat dieses Gericht, von dem ich heute geredet habe, getragen. Exakt das gleiche Gericht hat er abbekommen. Der Einzige, der nie was verbrochen hat. Das bedeutet, die Person, die zum Richten kommt, ist auch die einzige Person, die dieses Gericht selbst erlebt hat. Wer könnte besser richten als unser Jesus? Warum konnte Jesus ans Kreuz gehen und diesen krassen Weg machen? Diesen krassen Weg gehen. Er hätte in dem Moment all seine Engel rufen können. Er hatte ein Ziel vor Augen, ein einziges. Na, das zuerst. Das hier. Sekunde. Das hier war sein Ziel. Das. Himmel und Erde wieder vereint. Nicht eine neue Erde und wir lassen hier einfach alles zurück, sondern Erneuerung von dem, was mal perfekt war. In allen Bereichen. Neue Natur, neue Kunst, neue Kultur. Jeder Bereich komplett erneuert. Das ist sein Ziel. Zusammen mit den Menschen, zusammen mit seinem Volk. Gericht am Ende ist notwendig, dass das passieren kann. Weil da kann keine Erde hinten dran sein oder zusammen damit, die noch voller Finsternis ist. Funktioniert nicht. Wir hätten wieder das gleiche Problem wie am Anfang. Deswegen hat er einen Weg geschaffen am Kreuz, der allen, die an ihn glauben, diese Verurteilung erspart. Es war eine sehr teure Option und er war auch der Einzige, der es machen konnte, weil er absolut schuldlos war. Ich weiß nicht, ich stelle mir dieses Szenario vor, wo jemand Schulden hat und jemand will sein Geld zurück und dann kommt eine zweite Person, die auch Schulden hat und sagt, ich bezahle dafür. Ich bin mir nicht sicher, ob derjenige das Angebot annimmt. Aber wenn da jemand ist, der keine Schulden hat, dann kann er dafür zahlen. Johannes 5, 22, 24. Dem Sohn ist nämlich auch das Gericht übertragen. Der Vater selbst richtet niemand. Er hat das Gericht ganz dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der den Sohn gesandt hat. Pass auf, hier ist unsere Hoffnung. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er hat es schon. Das ist doch das Spannende. Und Achtung, auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Halleluja. Achtung, noch eine Bibelstelle. 2. Petrus 3, Vers 8. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Achtung, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. Das ist vielleicht nicht die 4. Adventspredigt, die man sich so vorstellt. Aber es ist für mich ein sehr wichtiger Teil in der König kommt-Serie. Weil wenn wir uns unseren Blick nur darauf richten, was mit der Gemeinde passiert, die Jesus liebt, dann verlieren wir den Blick für einen Riesenteil auf dieser Welt. Ich will auch nicht, dass die Predigt uns Angst macht und hier Leute anfangen, an ihrem Heil zu zweifeln. Diese Botschaft kann bei Christen Dankbarkeit hervorbringen und gleichzeitig Schmerz. Das ist das, was mich so innerlich so ein bisschen packt an diesem Thema ist, weil ich bete, Jesus, komm bald wieder. Und gleichzeitig denke ich mir, bitte noch nicht, weil es sind so viele Menschen, die nicht da landen werden. Das heißt, lasst uns voller Freude darauf sein, was kommt. Und voller Motivation dafür, dass wir noch einige Menschen mitnehmen. Ich gebe euch noch einen kleinen Ausblick, der nur möglich ist aufgrund des Gerichts. Offenbarung 21, 3 bis 5. Das ist dieser Moment. Dieser Moment, wo die zwei Welten wieder zusammenkommen. Da steht, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Vollständig. Nicht nur so. Nicht nur so. So, er hat so ein Zimmer bei den Menschen. Seine Wohnung ist bei den Menschen. Komplett. 100% Übereinstimmung. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Drei Sätze, die beschreiben, dass Gott mit den Menschen sein wird. Und jetzt kommt sowas Wunderschönes. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben. Kein Leid. Keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Die werden woanders sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagt der, der auf dem Thron saß, unser König Jesus, der wiederkommt, seht, ich mache alles neu. Das war viel Input. Und ich will es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Gott schafft Himmel und Erde in perfekter Übereinstimmung. Urzustand. Der Mensch nutzt diesen freien Willen, den er bekommen hat. Die Welten trennen sich. Gott muss richten, weil ein liebender Gott das Böse hasst. Gott muss richten, weil es ohne Gericht keine Hoffnung gibt auf Gerechtigkeit. Und Gott muss richten, weil er sonst moralisch fragwürdig wäre. Und unsere Hoffnung ist Jesus allein, weil er dieses Gericht für uns auf sich genommen hat. Und da gibt es zwei mögliche Reaktionen. Es gibt die eine Möglichkeit, dass wir zusammen Lobpreis machen und ihm die Ehre geben. Oder das beschäftigt uns so sehr, dass wir erstmal drüber nachdenken müssen, wo wir selber stehen. Es gibt Schafe und Ziegen in diesem Gleichnis von Jesus. Es gibt da nichts dazwischen. Bei Jannes gab es die Törichten und die Klugen. Nichts dazwischen. Und wir gehen jetzt in eine Zeit, du kannst schon mal vorkommen, Band, wo du da ganz persönlich drauf reagieren kannst. Lobpreis und Dank. Oder du gehst einfach, bleibst sitzen und denkst da dieses Thema noch mal ein bisschen durch. Aber dieses Thema braucht eine Reaktion. Weil wenn es keine Reaktion gibt, habe ich es schlecht erklärt. Geliebter Jesus, komm bald wieder. Jesus, wir sehnen uns nach dir. Und wir sehen uns nach diesem Moment, wo diese zwei Welten verschmelzen. Jesus, ich sehne mich danach, dass deine Wohnung bei uns ist, dass du Tränen abwischst. Oh, ich sehne mich nach einer Ewigkeit ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Tod. Jesus, es ist alles nur möglich, weil du am Kreuz für uns gestorben bist und dieses Gericht auf dich genommen hast. Danke, dass jeder, der an dich glaubt und umkehrt und dir nachfolgt, dass auf ihn keine Verurteilung mehr zukommt. Jesus, ich bete, dass du dieses Bewusstsein für das, was noch kommt, was im Hebräerbrief als das absolute Basic-Wissen beschrieben wird, dass du wieder kommst, um die Welt zu richten, dass du es ganz neu in unser Herz reinlegst. Mit einer tiefen Sehnsucht nach dir und deiner Gegenwart und deiner Herrlichkeit und einem tiefen Schmerz für Verlorene. Jesus, ich bete für einen Hunger, einem tiefen Hunger nach dir. Danke, dass wir keine Rache nehmen müssen. Danke, dass du gut und gerecht bist. Wir lieben dich, Jesus. Bitte komm bald wieder. Wenn du willst, dann steh auf und bet mit an. Lori, du kannst schon singen. Wenn du Gebet brauchst, unser Gebetsteam ist hinten in der Ecke ready.
Wie Wasserbäche seine Blicke sind.